Das erste Gebet, das ich in meinem Leben, an das ich mich erinnern kann, dass ich gebetet habe, das haben meine Eltern mir beigebracht. Das war nur ein Satz. Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Wer kennt das oder hat das auch gebetet als Kind? Ist wie im ersten Gottesdienst, ja, ganz, ganz viele. Ich glaube, die Mehrheit, die das Gebet kennt, das ist so ein Evergreen und wahrscheinlich alle Eltern bringen das ihren Kindern weiter, die meisten. Und es ist ein gutes Gebet. Und hier ist schon drin dieser Wunsch nach einem reinen Herzen. Ja, ich bin klein, mein Herz mach rein. Möchte uns wirklich Mut machen, dass wir in dieser nun schon sechsten Predigt über das Herz möglichst offen und ehrlich zu dieser Predigt jetzt kommen und zu dem, was Gott dazu sagen möchte, durch mich auch an der Stelle, wo er uns berühren möchte. Weil ich bin überzeugt, dass Gott, unser Vater, Millionen von guten Gedanken hat für jeden von uns. Sehr, sehr viele gute Gedanken hat über unserem Leben. Und dass er gerne ein paar davon teilen möchte und gerne in dein Herz auch so hineinsetzen möchte an diesem Morgen, an diesem Mittag. Und ich lade dich ein, einfach so dazu zu kommen und so diese Gedanken aufzufangen in deinem Herzen und sagen, Gott, ja, das will ich nehmen. Davon will ich mich echt berühren lassen. Vom Herzen geht nämlich alles aus. Sprüche 4,23. Von ihm geht das Leben aus. Und es ist so wichtig, dass wir auf unser Herz achten, es bewahren und das Gute auch hineinlassen, was Gott hineinsprechen möchte. So dieser Wunsch nach einem reinen Herzen, der ist in uns Menschen, glaube ich, erstmal drinnen, natürlicherweise. Mag natürlich im Laufe der Zeit, wenn man älter wird, auch irgendwie überdeckt werden mit gewissen Dingen. Man mag abstumpfen auch. Das kann passieren. Aber sonst, wenn wir auf die Welt, in die Welt schauen, auch verschiedene Religionen anschauen, sehen wir, dass Menschen verschiedenste Versuche unternehmen, sich selbst zu reinigen. Und zwar eben nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich zu reinigen und rein zu werden. Ich war zweimal in Indien in den letzten Jahren. Und da gibt es diesen berühmten Fluss, den Ganges, wo dann die Hindus einmal im Jahr die besondere Zeit dann nutzen, wenn dann das Fest ist und dann da reinsteigen und sich waschen und dort sich reinigen wollen von ihren Sünden, ja, von der ihrer inneren Beschmutzung ihres Herzens. Sie wollen ein reines Herz bekommen, indem sie sich in diesem Fluss waschen, der übrigens nicht gerade wirklich sauber ist. So, das ist so ihr Glaube an der Stelle. Dann Muslime wollen auch ein reines Herz bekommen und sagen, okay, die fünf Säulen des Islam, ich bete, ich faste, ich gebe Almosen, ich mache die Pilgerfahrt nach Mekka, so ich tue all das, um ein reines Herz zu bekommen, um einfach richtig zu sein und mich auch gut zu fühlen dann dabei vor Gott. Es gibt auf den Philippinen, vielleicht auch an mehreren Stellen, aber zumindest auch dort eine Art des Katholizismus, wo Menschen jetzt in der Osterzeit sich an Kreuz hängen lassen, um die Leiden von Jesus Christus nachzuempfinden. Ja, wie schwer war das denn? Wie hart, was Jesus erlitten hat? Und sie erleiden schreckliche Qualen, auch um so ihr Herz zu reinigen letztlich, um vor Gott gut dazustehen und sagen, oh, ich bin guter Christ, ich habe sowas auch erlitten, so ähnlich wie Jesus, ja. Und das ist so ihre Art in dieser Richtung. Atheisten vielleicht, ist ja auch ein Glaube, die spenden vielleicht für ein gutes Gewissen oder tun gute Werke, ja, und sagen, okay, ich bin ein moralisch guter Mensch und dann habe ich irgendwie auch ein reines Herz und bin dann einfach zufrieden mit mir selbst. David, der König aus dem Alten Testament, König von Israel, hat Folgendes gebetet in Psalm 51. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Er hat diesen Psalm gebetet und geschrieben, nachdem er eine große Sünde begangen hat. Er hat nämlich mit einer Frau geschlafen, die nicht seine eigene Frau war und hat dann noch ihren Ehemann umbringen lassen, damit er sie ganz haben könnte für sich. Und das war nicht eine gute Geschichte und ihm war klar irgendwann, okay, das gefällt Gott auch nicht, was ich da gemacht habe. Und so schreibt er diesen Psalm und betet diesen Vers. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir, erneuere in mir einen festen Geist. Wisst ihr, Gott hat diese Sehnsucht nach einem reinen Herzen in unser Herz gelegt, weil er hat uns ihm ähnlich geschaffen. Wir sind nach Gottes Ebenbild gemacht worden. Wir sind ihm ähnlich. Und auch in unserem Herzen sollen wir ihm ähnlich sein. wünscht sich Gott das und sagt: Gott, ich möchte, dass dein Herz schlägt, wie mein Herz schlägt. Ich wünschte, ich könnte mein Herz in dein Herz übertragen, ja, damit es im Gleichklang schlägt mit meinem Herzen. Das ist Gottes Wunsch und das ist wunderbar, wenn das passiert. Abgesehen von seiner Göttlichkeit, das unterscheidet uns. Wir sind Menschen, er ist Gott. Aber abgesehen von dem sollen wir Gott ähnlicher werden, sollen wir seinem Herzen entsprechen. Rein sein heißt also, dem heiligen Gott zu entsprechen, ihm ganz ähnlich zu sein. Und wisst ihr was? Gottes Herz ist vollkommen rein. In Gottes Herz ist keine falsche Motivation. Da ist alles pure Liebe. Total ehrlich, wahrhaftig. Da ist alles klar. Da ist nichts Böses drin, kein böser Gedanke, kein schlechter Gedanke. Da ist alles rein in seinem Herzen. Was tust du, um ein reines Herz zu bekommen? Und horch einfach mal so in dich rein. Musst jetzt nichts öffentlich antworten, ja, um dich nicht bloßzustellen. Das würde ich auch nicht machen, will es auch nicht von mir sagen. Aber was tust du? Ist es bei dir so dieses Kindergebet auch? Ja, ich bin klein, mein Herz mach rein, Herr. Oder so wie David gebetet hat, erschaffe mir dieses reine Herz, Gott. Ist es vielleicht, dass du sagst, ich versuche einfach mehr Gutes zu tun als Schlechtes zu tun, so dass die Balance stimmt und irgendwie mehr gute Werke sind, mehr gute Taten als schlechte Sachen rauskommen irgendwie. Und dann fühle ich mich rein, fühle ich mich irgendwie auch gut. Oder versuchst du vielleicht, um ein reines Herz zu bekommen, Geld zu spenden, zu fasten, irgendwie geistliche Opfer zu bringen, sagen, Gott, ich tue was für dich und hoffe, dass es zählt und so will ich auch ein reines Herz einfach bekommen. Oder ich spreche bestimmte Gebete oder ich besuche Gottesdienste und habe so ein gutes Gefühl, wenn ich nach Hause gehe, oh, ich habe einen Gottesdienst besucht, ja. Jetzt ist mein Herz, glaube ich, wieder ein Stück reiner geworden, ja, sauberer geworden, das war gut. Die Frage ist, was von diesen Dingen hilft? Was gilt auch vor Gott? Und was ist wirklich Reinigung? Was ist nicht nur subjektiv ein Gefühl, so, wo ich denke, oh ja, es fühlt sich jetzt für mich so an, aber es ist ein täuschendes Gefühl vielleicht. Falls dieser Wunsch nach einem reinen Herzen bei dir persönlich jetzt nicht so groß ist, wo du sagst, oh, reines Herz, denke ich jetzt nicht so viel drüber nach und nee, berührt mich momentan noch gar nicht, möchte ich gern versuchen, mit zwei kurzen Punkten noch deine Sehnsucht danach zu wecken und dich hier auch mitzunehmen an der Stelle. Zum einen, Jesus hängt ein gewaltiges Versprechen an das reine Herz. Matthäus 5, Vers 8. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Das ist ein Versprechen von Jesus Christus, von Gott selbst, an uns Menschen. Glücklich die, die ein reines Herz haben, denn diese Menschen, die werden Gott sehen. Und Gott sehen, das beinhaltet ein paar wunderbare Aspekte. Zum einen, wie wir das im Psalm 17,5 lesen können, heißt es, dass wir gesättigt werden an seinem Bild. Dass wir stehen vor Gott, wir schauen ihn an und wir werden gesättigt an seinem Bild. Das heißt, wir werden zufrieden in unserem Herzen. Diese Unruhe hört auf und da zieht Frieden ein in unser Herz. Es bedeutet, dass wir, wer Gott anschaut, schaut das Leben an, schaut etwas Wunderschönes an. Und wer Gott anschaut, der sieht Freiheit. Der sieht Freiheit und er sieht das Leben. Wer Gott sieht, der sieht das Ziel. Weil Gott ist das Ziel. Das Ziel aller Dinge. Alles ist für ihn geschaffen und weist auf ihn hin und alles richtet sich auf ihn. Er ist der Anfang und das Ende, das Omega, alles, auf das diese Weltgeschichte auch zuläuft. Gott ist das Ziel. Und wer Gott sieht, der sieht auch den Weg. Jesus ist nämlich der Weg, auf dem wir gehen. Und so jemand, ein Mensch, der Gott sieht, der wird geleitet von Gott auf seinem Weg. Der erkennt seinen nächsten Schritt, den er gehen soll. Wer Gott sieht, ist auf dem Weg. Der sieht den Weg. Und wer Gott sieht, der sieht auch sich selbst. In der Bibel heißt es, dass wir, wenn wir Gott anschauen, dass wir wie in einen Spiegel schauen. Und wie in einem Spiegel natürlich dann auch uns selbst sehen. Und wir sehen uns selbst mit dem Blick von Gott. Und wir sehen uns selbst mit diesem Blick voller Gnade und Liebe. Und voller Vision. Und voller wunderbarer Gedanken, die Gott hat für uns, unser Vater. Und das ist der Blick, den wir brauchen immer wieder, dieser ermutigende Blick, der so wichtig ist für uns Menschen, den wir auch an so wenigen Stellen durchaus bekommen. Also, die ein reines Herz haben, die werden Gott sehen. Und ihr Lieben, das, was Gott sehen ist, habe ich gerade gesagt. Und das macht uns Mut, glaube ich. Das macht mir Mut zumindest. Dass ich sage, Gott, ja, ich will ein reines Herz haben. Wenn es bedeutet, dass ich dich sehe, dass ich in dieser Weise das Leben anschauen kann und in dieser Freiheit leben kann. Hey Gott, dann, ich will ein reines Herz haben. Ja, klar. Und ein anderer Punkt ist, auch Jesus, was Wunderbares sagt, mich überschreibst mit Erfolg. Johannes 15, Vers 2. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Das ist jetzt nicht so das Motivierende und das Erfolgreiche. Aber jetzt, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Frucht bringen heißt, ich lebe in meiner Bestimmung. Etwas Gutes kommt aus meinem Leben hervor. So, wir Christen sagen dazu oft Segen, ja. Segen fließt von unserem Leben aus in verschiedene Bereiche, zu anderen Menschen hin. Und so, ich bringe Frucht, ich lebe in Fülle, ich lebe in Freude, ich lebe in meiner Bestimmung, ich lebe in dem, wozu Gott mich geschaffen hat. Das heißt, dass ich Frucht bringe. Und Jesus sagt hier, ich reinige die Reben am Weinstock, ja, so, das ist im Bild gesprochen, sind wir das, die wir zu Jesus gehören. Ich reinige die, die schon Frucht bringen, damit sie dann mehr Frucht bringen. Das heißt, auf das Herz übertragen, ich reinige dein Herz, ich möchte dein Herz gerne rein machen und dich reinigen, damit du mehr Frucht bringst. Ich will gern mehr rausholen aus deinem Leben und nicht dich ausquetschen, sondern dich in die Fülle stellen, damit du mehr Freude hast, damit du in deiner Bestimmung lebst, damit mehr Liebe fließt aus deinem Leben. Und das ist auch anders gesagt so der Punkt, dass wir mehr Liebe empfangen können von unserem Vater im Himmel, um dann auch mehr Liebe geben zu können. Gott wünscht sich das so sehr, dass er mehr Liebe uns schenken kann, seine Liebe uns mehr offenbaren kann als bisher, damit wir mehr geben können, mehr rausgeben können, in alle Richtungen und jeder dort in seiner Bestimmung, in seiner Berufung, wo Gott uns hinstellt. Ist das nicht auch ein guter Grund, um sich ein reines Herz zu wünschen? Ist das nicht auch ein guter Grund zu sagen, Gott, ja, Herr, wenn es so ist, dass du Frucht herausbringen möchtest aus mir, ja, dann reinige mich, reinige mein Herz. Hey, dann bin ich sofort da, bin ich der Erste in der Schlange, der da steht. Okay, da war ein guter Kommentar, den habe ich leider verpasst, aber hier können wir nachher aufklären. In Gottes Reinigung, wie sieht es da aus? Reinigung, da habe ich erstmal gedacht, okay, das ist das, wo ich meinen Anzug manchmal hinbringe, weil der nicht in die Waschmaschine soll bei uns zu Hause, sondern den bringe ich in die Reinigung. Ansonsten reinigen wir noch unsere Wohnungen, unsere Häuser. Ja, putzen und machen sauber. Aber wie ist es jetzt mit unserem Herzen? Also wie bringe ich mein Herz in Gottes Reinigung? Wie sieht das praktisch aus? Wo muss ich mein Herz abgeben, damit es gereinigt wird? Nun, in der Bibel, in Gottes Wort, im Alten Testament gibt es dazu einiges, was dazu geschrieben ist. Und da hat das Volk Israel im Gesetz von Mose klare Vorgaben bekommen, so was das ganze Thema angeht, wie Herzen letztlich vor Gott rein werden sollen und gesäubert werden sollen. Und Gott hat da seinem Volk Israel 613 Gesetze gegeben. Ziemlich viele. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt nicht alle mit euch durchgehen muss und aufzählen muss. Und ihr seid bestimmt auch froh darüber. Und das sind aber so Gesetze, Gebote, um körperlich gesund zu bleiben, so Hygienevorschriften einfach, Gesetze auch über das Zusammenleben, dass so die Menschen gut zusammenleben konnten, in Frieden miteinander und nach Gottes Ordnung einfach auch. Vieles auch so, um Beziehungen, in Beziehung zu Gott zu klären. Und immer wieder dieses reine Herz zu bekommen, dass so zwischen Gott und den Menschen alles wieder geklärt ist. Und eine tragende Rolle haben die Priester bekommen. Die Priester im Volk, die waren dafür zuständig, die Opfer zu bringen. Also alles war immer mit Opfern verbunden. Und das war schon immer so, dass für Sünden, für Verfehlungen jeder Art, dass es immer ein Opfer brauchte, damit Gott gesagt hat, okay, jetzt ist es gesühnt, jetzt ist es in Ordnung. So, es braucht immer ein Opfer, damit die Vergebung stattfinden kann. Und ganz besonders war hier ein Mensch, da war der Fokus drauf, der hohe Priester. Dieser hohe Priester, der ging einmal im Jahr in das Allerheiligste im Tempel. Und vorher war das noch ein Zelt, ja, als sie in der Wüste waren, da war es noch nicht der Tempel, aber im Prinzip so dasselbe Modell. Einmal im Jahr ging der hohe Priester in diesen kleinen Raum, in das Allerheiligste, und dort war Gottes Gegenwart, dort war Gott selbst. Und das war der Raum, der war sonst tabu, ja, da war Gott alleine für sich und mit sich. Und einmal im Jahr geht dieser hohe Priester da rein und er geht mit Blut hinein und er bringt Gott dieses Blut und sagt, Gott, das ist für meine Sünde, für meine Schuld und für die Schuld des ganzen Volkes Israel aus dem ganzen letzten Jahr. Und damit hat er Vergebung erwirkt und Sühnung bekommen für das ganze Volk. In Hebräer 9, Vers 6 bis 7 wird das so ein bisschen beschrieben. Jeden Tag nun betraten die Priester den vorderen Raum des Zeltes, um dort ihre gottesdienstlichen Pflichten zu erfüllen. Den hinteren Raum jedoch, dieses Allerheiligste, durfte nur der hohe Priester betreten. Und zwar nur ein einziges Mal im Jahr und nur mit dem Blut von Opfertieren. Dieses Blut brachte er als Opfer für seine eigenen Verfehlungen und für die des Volkes dar. Wir sehen hier ein wichtiges Prinzip, das sich wirklich durch die Bibel durchzieht, für die Reinigung von Sünden, letztlich für ein reines Herz, musste immer Blut fließen. Für ein reines Herz muss immer Blut fließen. Und das begann schon im Garten Eden, ganz, ganz am Anfang, als die ersten Menschen zum ersten Mal gesündigt hatten. Als sie von dem Baum gegessen hatten, wo Gott gesagt hatte, nein, esst nicht davon, vertraut mir doch. Und sie haben es trotzdem gemacht, haben Gott nicht vertraut, haben sich gegen ihn gestellt, haben so gesündigt. Und Gott, was macht er? Die ersten beiden Menschen verstecken sich, sie schämen sich, sie haben Angst, sie können nicht mehr mit Gott reden. Und Gott sagt, und was macht er? Er schlachtet Tiere, zieht die Felle ab und gibt diese Felle den Menschen. Und sagt, ich kleide eure Scham, dass ihr euch nicht mehr schämen müsst. Ich will mit euch reden. Ich will zumindest wissen, was ist denn los? Wir müssen reden. So, damit wieder Gott reden kann mit den Menschen, muss ein Tier oder zwei Tiere sterben, damit sie begleitet werden können mit diesen Fellen. Da fing es schon an und da wird schon deutlich, es braucht immer ein Opfer, damit Sünde gesühnt werden kann. So, wie ist es aber jetzt heute? Wie ist es im 21. Jahrhundert? Wir opfern keine Tiere mehr, Gott sei Dank, und wir hantieren nicht mit Blut. Ja, aber wie ist es heute? Die gute Nachricht, das ist die beste Nachricht, die ich euch heute Morgen, heute Mittag bringe, ist, wir haben auch einen hohen Priester. Wir haben auch einen hohen Priester, der für uns in das Allerheiligste reingeht. Hebräer 9, 11 bis 14. Jetzt aber ist diese Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen. Der hohe Priester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten. Ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Nun reinigt zwar auch das Blut von Böcken und Stieren, aber dabei handelt es sich nur um eine äußerliche Reinheit. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Jesus Christus ist unser Hohepriester. Und er geht in dieses Heiligtum, in dieses Allerheiligste hinein mit seinem eigenen Blut. Mit dem Blut, das er selbst vergossen hat vor 2000 Jahren an diesem Kreuz von Golgatha. Mit diesem Blut geht er hinein vor Gott und sagt, das ist das Blut. Es ist nicht für mich, denn ich war ein sündloser Mensch auf dieser Erde. Es ist für all die Menschen dieser Welt. Für jeden ist das Blut. Für jeden, der es annimmt, wird es gültig und wirksam. Amen. Das ist Grund zur Freude, oder? Wir haben einen hohen Priester. Wir haben diesen hohen Priester. Und jetzt können wir komplett rein vor Gott stehen, als wäre da nichts gewesen, als wären wir schon immer komplett rein und vollkommen. So gereinigt stehen wir nun vor Gott, unserem Vater, weil Jesus sein Blut gegeben hat dafür. So bekommen wir ein reines Herz. Um was für eine Reinigung geht es hier? Nun, man kann schnell sagen, ja, es geht ja immer um die Reinigung von Sünde. So, dieses Wort ist uns als Christen auch sehr geläufig. Aber hier ist es ein bisschen anders beschrieben im Text. In dieser Übersetzung steht, wir werden gereinigt von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen. In einer anderen Übersetzung, und das habe ich auch im griechischen Text nachgeschaut, das passt besser, wir werden gereinigt von toten Werken. Von toten Werken. Und ich glaube, ja, das sind auch diese Sünden mit drin, einfach Fehlverhalten, so ganz klassisch, ja, wo ich einen Fehler mache und weiß, oh, das war blöd, das war falsch, das Wort hat jemand verletzt, ja, oder diese Tat, diese Handlung hat jemanden echt verletzt und wehgetan, mir selbst oder anderen, das war nicht richtig, das war vor Gott nicht richtig. Aber bei toten Werken geht es auch um Werke generell, die kein Leben in sich haben. Werke, die letztlich zum Tod führen, die zu nichts führen. Und ich habe das ein bisschen weiter gefasst. Das schließt auch so unsere Motivation mit ein, wo wir Dinge tun, wo unsere Motivation irgendwie schwach ist, leblos ist, wo keine Liebe drin ist, wo wir Dinge tun ohne Liebe. So, das sind sehr oft tote Werke. Und da können wir auch einen Moment drüber nachdenken, vielleicht, was in unserem Leben, was sind denn solche toten Werke gerade, die so laufen, die so da sind, aber die haben kein Leben in sich. Da ist nichts von Bestimmung drin, da ist nichts von Fülle, von Freude auch drin. Das ist ja einfach ein totes Werk, was Gott auch nicht ehrt, was ihm auch keine Freude macht. Wie werden wir gereinigt von toten Werken? Einen Schlüssel habe ich gefunden, den Schlüssel, glaube ich, in 2. Korinther 3,18. Gott anschauen. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Nur Gott kann reinigen. Nur er kann umgestalten. Sein Geist tut das. Der Teil, der auf unserer Seite ist, der wird in der Bibel oft beschrieben mit diesem Wort Heiligung. Heiligung. Dieses Bestreben, ich jage dem nach, Gott, ich will dir ähnlicher werden. Ich will einfach mehr so sein wie du. Und wisst ihr, was hier beschrieben ist? Ja, so wir sehen mit unverhülltem Angesicht in die Herrlichkeit des Herrn an. Wir schauen ihn an. Das spricht von diesem Anschauen. Das spricht davon, dass wir uns rausziehen immer wieder und sagen, oh, wir schauen diesen wunderbaren Herrn an. Wir schauen ihn an und lassen uns verwandeln. Und dort fängt unsere Heiligung an. Dieser Prozess fängt dort an. Und es ist nicht so leicht, weil unser Alltag oft so von Aktivität geprägt ist, wo wir so viel vorhaben, so viel Termine haben, in unserem Leben so viel erreichen wollen, so viele Leute kennen und so viel machen wollen, erleben wollen. Da ruft Gott uns immer wieder heraus und sagt, hey, es ist gut, ja, wenn du so viel machst auch und tust, aber komm bitte auch immer wieder zum Anschauen. Ja, schau mich an, lass dich umgestalten, lass mich dich berühren. Lass meine Liebe in dein Herz ausgegossen werden. Das möchte ich so gerne tun. Und ihr Lieben, das ist das Allerwichtigste, was wir machen können. Was wir uns selbst auch tun können und geben können, um unser Herz zu reinigen. Uns in Gottes Gegenwart stellen und ihn anschauen. Ihn anschauen. Auch in so einem Gottesdienst übrigens ist es so, dass man auch ein Programm abspulen kann. Ich mag unsere Form, die wir haben, unsere Liturgie, unsere Abläufe, das ist gut und wir machen uns auch Gedanken darüber und dass es möglichst viele Leute mitnimmt und abholt. Ja, aber wisst ihr, es kann auch mal dran sein, dass du sagst, ich, auch in so einer Predigt, ich schalte mal gerade ab, weil ich merke gerade, Gott spricht zu mir irgendwie ganz was anderes, ganz persönlich, und ich habe ihn gerade vor Augen und ich mache vielleicht die Augen zu und bin mal ein bisschen weg gerade. Das ist völlig okay, die Erlaubnis hast du. Oder im Lobpreis auch nicht jede Zeile mitzuschmettern, ja, von den schönen Liedtexten, die wir haben. Aber weißt du, die anderen singen dann auch gut mit, und das ist auch okay, wenn du sagst, ey, ich setze mich mal hin oder ich bin einfach mal da vor Gott und bin mal still vor ihm und genieße einfach seine Gegenwart in dieser Form. Auch in so einem Gottesdienst können wir es verpassen sogar, dieses Anschauen. Genau, lass uns einfach darauf achten, dass wir das drinne haben, ganz persönlich. Es mag für jeden auch eine andere Form sein, anders ausschauen. Was ich auch so mag, ist dieses, wenn wir alleine sind für uns, auch so, was Gott uns dann gibt, ist dieses Reden in dieser neuen Sprache, in dieser Sprache des Heiligen Geistes. Was Gott seinen Kindern gibt und wo wir unseren Verstand so ein bisschen zurückfahren dürfen und so ein bisschen nach hinten stellen dürfen und sagen, Gott, ich rede in dieser neuen Sprache und ich schaue dich an dabei und ich empfange von dir. Das ist auch eine Art des Anschauens, die Gott uns wirklich, wirklich gönnt und uns schenkt. Ja, so Gott anschauen, Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen, so werden wir gereinigt, ganz persönlich. So stehen wir in Gottes Reinigung einfach drinne mit unserem Herzen. Und Heiligung ist aber auch Gemeinschaftssache. Ist nicht nur so individuell, ich und der Herr ganz alleine. Und diesen Hinweis darauf finden wir in Hebräer 12. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. So wie ich Gottes Wort verstehe, ist es nicht zufällig, dass hier das Wort Heiligung inmitten von einem Gemeinschaftstext steht. Ja? Jagt dem Frieden nach mit allen anderen, ja, so, also mit den Menschen um dich rum. Und achte darauf, dass die anderen nicht an der Gnade Gottes Mangel leiden. Ja, so, das spricht für mich davon, dass das absolut ein Teil der Heiligung auch ist. Und dass das hier nicht zufällig mittendrin steht, dieses Wort. Heiligung ist Gemeinschaftssache. Und das ist ganz einfach, weil, wisst ihr, wenn Heiligung ist, Jesus ähnlicher werden, dann ist es so, dass wir der Liebe in Person ähnlicher werden. Ja, dass wir mehr lieben. Und wenn ich mehr Liebe habe, dann muss das auch irgendwo hin, diese Liebe. Und dann schaue ich, wo sind Menschen um mich rum? Da sind zuerst die Geschwister im Glauben, die da sind und die ich gerne lieb haben möchte, wo ich sagen möchte, hey, cool, dass wir zusammen unterwegs sind, schön, dass es dich gibt. Und wie kann ich dir helfen? Was kann ich dir Gutes tun? Heiligung heißt, fortwährend auf Gnade zu achten. Achte darauf, dass niemand von euch, dass niemand von den anderen, von denen um dich rum, an der Gnade Mangel hat. Achte darauf. Nun, wie kann man darauf achten? Indem man diese Gnade einfach reichlich austeilt, diese Liebe fließen lässt zu den anderen Menschen hin, um uns rum. Aber wer auf diese Gnade achten will, der muss sie auch empfangen. Der muss sie selbst auch empfangen und diese Gnade und Freiheit einfach selbst erleben. Ich fasse das kurz zusammen. Wer Gott anschaut, wer sich diesem Blick von Gott aussetzt und sagt, Gott, hier bin ich und ich schaue dich an, du wunderschöner, herrlicher Gott, der du die Liebe selbst bist, die Liebe in Person. Ich schaue dich an und ich genieße dich einfach. Das ist, wie wir in Gottes Reinigung stehen, wie er unser Herz reinigt, wie er offenbart und klar macht auch, wo er sagt, hey, schau mal, das möchte ich gern ansprechen, hier möchte ich dir helfen, hier möchte ich etwas säubern, hier möchte ich mal genauer rangehen. Und dann möchte er tote Werke entfernen. Er möchte uns reinigen von toten Werken. Von Dingen, ja, die offensichtlich falsch sind, die uns schlagartig auch bewusst werden. Aber auch von Dingen, die einfach ohne Leben sind. Ja, die ohne Liebe sind in unserem Leben. Wo die Kraft fehlt, wo das Feuer fehlt. Davon möchte er uns echt reinigen. Und diese Reinigung, das heißt nicht immer, dass das Werk dann komplett rausgeschoben wird, so das Werk ist schlecht, sondern manchmal ist es einfach auch eine Erneuerung und Gott schenkt das Feuer rein und die Liebe rein in das Werk, damit es wieder lebendig wird und kein totes Werk mehr ist. Und Gott nimmt nicht einfach nur was weg, ein totes Werk weg, sondern er schenkt immer was hinein. Und er möchte Liebe und Gnade hineingießen in unser Herz und uns so reinigen und uns auch reinhalten. Reinige mein Herz. Der letzte Vers für heute, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jesus Christus hat das Opfer schon vollbracht. Als er am Kreuz hing vor 2000 Jahren, hat er das ausgerufen. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht, hat er gerufen. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass alle deine und meine Sünden, alle unsere Verfehlungen, all unsere toten Werke, die wir bis heute getan haben, bis zum 11. Februar 2018, dass sie in diesem Vollbracht eingeschlossen sind, dass für sie schon bezahlt worden ist. Der Blutspreis ist schon bezahlt worden dafür. Und das Schöne ist, sogar die Sünden der Zukunft, das, was du morgen falsch machen wirst und in 10 Jahren falsch machen wirst und bis dahin falsch machen wirst, das Blut von Jesus, es gilt auch für diese Sünden der Zukunft. Es ist schon bezahlt. Es ist vollbracht, ihr Lieben. Es ist vollbracht. Wir haben einen hohen Priester, der ist schon zu Gott gegangen und hat das Blut gebracht. So, wenn du das annimmst für dich, für dein Leben, dann bekommst du ein reines Herz. Wow, wie gut ist das denn? Was für eine Freiheit ist das denn? Er hat für alle meine Sünden bezahlt. Ich bin frei. Ich bin ein Kind Gottes. Ich kann leben. Ich kann in meine Bestimmung hineinkommen. Das ist, was Gott gemacht hat. Das ist, was Jesus gemacht hat. Wow. Und das hat Wirkung. Das zählt. Das hält. Das hält. Wir können uns viel einreden. Wir können viel versuchen, uns selbst zu reinigen. Ja, unsere guten Werke. Unsere, was auch immer wir tun für Gott. Ja, alles an Selbstreinigung. Ihr Lieben, das verpufft, das vergeht. Es mag uns ein gutes Gefühl geben für eine Weile. Oh, ich fühle mich ein bisschen reiner, ein bisschen sauberer im Herzen. Aber es hält einfach nicht. Aber das Blut von Jesus, es hält. Das hält ein für alle Mal. Es hält ein Leben lang. Es hält für die Ewigkeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn du eine konkrete Sache vor Augen hast, ein Fehlverhalten, eine Sünde, wo du sagst, hey, das ist nicht richtig in meinem Leben. Das ist eine Motivation auch in meinem Leben, die erkenne ich und die ist nicht richtig, die ist nicht in Ordnung vor Gott. Wenn du ein totes Werk erkennst in deinem Leben, hey, bekenne es einfach. Der Weg ist frei. Es ist vollbracht, weißt du. Es ist vollbracht heißt, der Weg ist einfach frei. Du musst nichts weiter tun, nur einfach kommen, aufstehen und kommen. Sagen, Jesus, hier bin ich. Hier ist mein totes Werk. Hier ist meine falsche Motivation. Hier ist die fehlende Sehnsucht, die fehlende Liebe, das fehlende Feuer, was auch immer es ist. Hier ist irgendwie Sünde. Hier ist irgendwie etwas, was mich trennt von dir. Es ist völlig egal, was es ist. Weil das Blut ist gültig. Es ist wirksam. Er hat schon bezahlt. Es ist so gut. Es ist so gut. Und das Wunderbare ist, wenn auch dein Herz dich verdammt, seine Liebe ist größer. Er verdammt dich nicht. Denn er ist größer als dein Herz und seine Liebe ist größer als dein dich verdammendes Herz. Das ist manchmal so, dass wir uns selbst verdammen und dass das uns trennt davon, dass wir kommen zu Jesus. Ihr Lieben, das ist letztlich, ich nenne es mal so, Stolz. Es ist so, dass wir nicht bereit sind zu beten, ich bin klein, mein Herz mach rein. Sondern wir beten, ich bin groß. Ja, und ich halte fest an dieser Schuld und es ist zu groß, es ist zu schwierig, ja, Gott schafft das nicht, ja, das Blut ist zu schwach von Jesus, ich verdamme mich selbst, ich bin so schlecht. Hey, liebe Freunde, machen wir uns nichts vor, das ist Stolz, ja, das ist, wo wir uns selbst was einreden und wir das Kreuz von Jesus runtersetzen und kleiner machen, als es ist. Das Blut von Jesus, es hat Kraft, dich zu reinigen von jeder Schuld und Sünde. Es nimmt alles weg, alles. Es gibt nichts. Und auch wenn dein Herz dich verdammt, seine Liebe ist größer als dein dich verdammendes Herz. Seine Liebe ist größer und stärker als alles, was du vorbringen kannst. Alle Einwände, alle Abers. Aber die Sünde ist eben zu groß. Ja? Aber ich habe es so lange nicht hingekriegt. Warum soll ich jetzt kommen? Aber die anderen. Aber. Weißt du, alle Abers. kannst du wirklich vergessen, wenn Jesus kommt mit seiner Liebe und er sagt sein Aber. Aber ich habe mein Blut schon gegeben dafür. Aber du bist frei. Aber du bist rein, wenn du möchtest. Komm einfach zu mir. Und so lade ich uns ein, dass wir dieses Kindergebet beten. Ich bin klein. Ich bin klein. Mein Herz mach rein. Es soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Als Jesus allein. Kommt, wir stehen auf zusammen und wir beten. Und ich möchte an der Stelle den Personen eine Gelegenheit geben, die Gott noch nicht persönlich kennen. Wenn du hier bist und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, wenn du ihn gerne in dein Herz aufnehmen möchtest und sagst, ja, ich möchte, dass er in meinem Herzen wohnt. Ich möchte seine Liebe persönlich kennenlernen. Ich möchte meinen Papa im Himmel persönlich kennenlernen und ihm näher kommen. Dann lade ich dich ein, dass du einfach jetzt nur deine Hand hebst und dass ich von hier vorne für dich bete. Du musst nichts weiter tun, du wirst nicht bloßgestellt, keine Angst. Ich möchte nur von hier vorne aus einfach für dich einmal beten und dich segnen für deine Entscheidung. Ist jemand hier, der sagt, bisher kannte ich Gott noch nicht persönlich, aber heute möchte ich mein Leben Jesus anvertrauen, der sein Leben für mich gegeben hat. Möchte mich ihm anvertrauen und mein Herz öffnen für Jesus und für seine Liebe. Dann melde dich einfach ganz mutig, einmal ganz kurz. Dann würde ich sehr gerne für dich beten. Ja, genau, oben. Ich sehe deine Hand. Lass die ruhig oben. Genau. Gott segne dich. Ist da noch jemand, der sagt, ich möchte heute Jesus zum ersten Mal in mein Herz einladen? Herr Jesus, ich danke dir für diese Person, die jetzt ihre Hand nach oben streckt. Und für diese Personen, Herr, die jetzt zu dir sich wenden und ihr Herz dir hinhalten. Und ich bete, mein Gott, dass du deine Wohnung jetzt nimmst in ihnen durch den Heiligen Geist und dass du ihnen dieses reine Herz schenkst, nach dem sie sich schon immer gesehnt haben. Jesus, du bist der Herr und du reinigst diese Person von aller Sünde und Schuld und du machst sie jetzt zu einem Kind Gottes in dem Namen von Jesus, weil wir einen hohen Priester haben, der bezahlt hat. Danke dafür und segne diese Menschen auf ihrem Weg mit dir. Du bist wunderbar, Jesus. Halleluja. Herr, mein Gott, und ich danke dir für uns alle, Herr, die wir hier sind vor dir. Und ich danke, dass du unsere Herzen kennst. Wir können vor dir nichts verstecken, du kennst uns sowieso. Und Herr, wir müssen auch nichts verstecken, weil du liebst uns sowieso. Du liebst uns sowieso. Danke dafür, Herr. Du bist wunderbar und einzigartig. Und Herr, wir feiern deine Liebe. Wir feiern deine Reinigungskraft. Wir feiern deine Freiheit, die du uns schenkst. Wir sind Kinder Gottes und wir sind berufen zu leben in der Fülle, Herr. Danke dafür. Du bist wunderbar. Danke, dass du deinen Geist austeilst, nicht nach Maß, sondern verschwenderisch, überfließend, Herr, weil du uns so liebst, Herr. Du ziehst uns zu dir und du machst uns wirklich frei. Und du reinigst uns von jeder Schuld, von jedem toten Werk. Und du füllst unser Herz mit der Liebe des Vaters, die wir reichlich weitergeben können. Danke, Herr Jesus. Dir sei alle Ehre. Wir beten dich an, Herr. Amen. Amen. Ich lade dich ein, dass du gern zum Gebetspunkt gehst, hinten links von mir. Wenn du jetzt deine Hand gehoben hast und dich für Jesus entschieden hast, geh doch gern dahin, da beten Leute noch für dich und helfen dir, deine nächsten Schritte zu gehen mit Gott. Und auch wenn du irgendeine andere Not hast, eine Sorge hast, Gott ist hier, um zu retten, zu heilen und zu befreien. Nutz die Chance, weil das Gebet in Gemeinschaft hat sehr viel Kraft. Und du bist hier nicht umsonst und nicht alleine. Es sind Menschen, die beten gerne mit dir und für dich. Und wenn du ein Wort hast, was für alle ist, wo du sagst, der Heilige Geist spricht zu mir, gibt mir einen Vers, einen Bibelvers, eine Vision oder ein Bild vor Augen, wo du merkst, das soll ich von hier vorne aus sagen, dann geh bitte zum Gebetspunkt auch. Da ist ein Mitarbeiter mit einem orangefarbenen Schild und wir bringen das gerne mit hier ein, wollen hören, was Gott noch weiter spricht zu uns. Lass uns ihn anbeten und ihn bestaunen und ihn lieben. Amen.